Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Ich kaufe Dinge, von denen ich überzeugt bin, die passen gut ins Portfolio, die rechnen sich sehr, sehr gut. Und dann kann es sein, dass ich die innerhalb kurzer Zeit relativ schnell und gut entwickle. Und dann habe ich eine ganz einfache Rechengröße. Vorsicht, ist meine Formel, ist jetzt nicht allgemeingültig, sondern ist dann die Markus-Formel. Wenn ich innerhalb von 10 Jahren meinen potenziellen Mietertrag zusammenrechne, meinen Mietüberschuss von diesem Objekt, was ich gut optimiert habe, und dem gegenüber setze, was bekomme ich denn, wenn ich es verkaufe? Und wenn ich das Doppelte von dem bekomme, was der Mietüberschuss links ist, wenn ich es jetzt verkaufe, dann darf es gehen. Dann ist das so. Dann ist das, ist für mich Fix and Flip. Ja, Fix and Flip ist, hat immer so einen Hang zur Spekulation, finde ich. Deshalb sage ich auch lieber veredeln und veräußern. Du kaufst etwas für einen Bestand, weil du von einem Objekt überzeugt bist. Und dann guckst du und sagst, wenn es aber besonders gut läuft, mache ich was ganz Besonderes damit. Ich wollte gerade eine Metapher zum Dating machen, aber das geht blöd aus mit Fix und Flip hinten. Das passt irgendwie dann gar nicht. Das ist andersrum.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Mit welchem Szenario solltet ihr planen, um 2026 erfolgreich als Immobilieninvestoren zu werden? Wie wär's, wenn dieses Szenario von jemandem vorgestellt wird, der sich sehr gut auskennt, erfolgreicher Immobilieninvestor ist bereits und jedes halbes Jahr auch seine Szenarien aktualisiert, um wirklich alle Marktchancen richtig einzuschätzen und mitzunehmen? Hier ist er selbstverständlich, Markus Beford. Hallo Markus.
Hallo Marco, schön, dass ich wieder da sein darf. Danke dir.
Ganz besonders schön, dass du heute da bist. Nochmal zu diesem Format. Wir machen das alles halbe Jahr. Du bist in Immobilien investiert, in allen möglichen Varianten, wie man sich das nur vorstellen kann. Machst das seit vielen Jahren erfolgreich im Sinne von Buy and Hold. Du machst Immobilienhandel, du machst Gewerbe und Wohnen. Und das alles aber ausgerichtet auf, sagen wir mal, ein System, was es dir eben ermöglicht, in finanzieller Freiheit zu leben. Und ja, da kommt es natürlich auch drauf an. Also wir haben dieses Format jetzt entstanden im Jahre quasi 2022, wo die Zinsen so hochgegangen sind. Ich weiß nicht, wann wir das erste genau gemacht haben, aber es war plötzlich, war der Markt nicht immer gleich, sondern der Markt war ganz anders und man musste reagieren. Du hast ein Akquisesystem, was also wirklich sehr, sehr systematisch auch funktioniert, wo du aber selber immer sagst, naja, das ändert sich halt auch jedes halbe Jahr.
weil klar, wir haben halt hier auch jetzt tatsächlich Marktanpassung. Bin sehr gespannt, wie du im Moment an Immobilien rankommst. Wir gehen jetzt hier gleich durch, fangen an mit einer kleinen Rückschau, weil du gibst nur eine Prognose ab. Die war sehr, sehr treffend, kann man schon mal vorwegnehmen. Dann reden wir über ein Beispielobjekt, dass wir sehen, was du die letzten 12 Monate so gemacht hast. Heute mal ein bisschen was Größeres. Wir gucken, wie es den Banken geht, wie es den Maklern geht. Ja, also quasi einmal die Finanzen sicherstellen, dann die Objekte sicherstellen. Wenn wir Zeit haben, kurz KI. Und dann machen wir auch wirklich so ein Wrap-up, wo du nochmal sagst, wie würdest du jetzt einsteigen im Sinne von Fix and Flip, im Sinne von Buy and Hold, was sind oder auch nicht nur einsteigen, sondern jemand, der vielleicht gerade sein erstes Mehrfamilienhaus kauft, wie würde man sowas angehen? Auch das machen wir noch. So, und warum habe ich gerade gesagt, es freut mich ganz besonders, dass du hier bist. Also es tut es natürlich jedes Mal, aber es war unglaublich schmerzvoll. Das Immocation Festival ist jetzt ein paar Tage her. Du warst nicht dort, weil du eine Mandelentzündung mit Fieber hattest. Kannst du jetzt zumindest reden, Markus?
Ja, also ich habe am Wochenende wirklich weinend vor Instagram gesessen. Ja, das Herz hat mir geblutet, weil ich nicht dabei sein konnte. So, wie ihr hört, ich versuche ein bisschen leiser zu sprechen. Ich habe das Mikro hochgedreht. Ich hoffe, das funktioniert. So auf dem Level liefere ich selbstverständlich gerne, wie immer, konkret meine Prognose ab. Man verzeihe mir, falls die Stimme zwischendurch, falls ich mal was trinke oder vielleicht auch mal Husten dazwischen kommt. Aber das Fieber ist weg. Die Stimme darf ich noch ein wenig weiter schonen. Aber für euch in dem Format jetzt sehr gerne ist das heute meine Stunde, in der ich spreche. Den Rest des Tages werde ich wieder schweigen.
Also tausend Dank, Markus, wirklich, dass du das machst. Bin sehr froh, dass wir es machen können, weil es, glaube ich, wirklich sehr, sehr hilfreich ist für jeden, der zuhört. Okay, fangen wir an. Rückschau. Vor 6 Monaten hast du ein bisschen Prognosen gemacht. Das war ziemlich gut, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also wir nennen das ja liebevoll unseren Glaskugel-Podcast. Und inzwischen kann ich echt sagen, den Namen verdient es, glaube ich, irgendwie. Ja, wir haben einmal bei der EZB, habe ich gesagt, wir haben 1 bis 2 Zinsschritte. Jetzt hatten wir nur einen. Jetzt könnte man sagen 50% daneben. Aber naja, also im Grunde genommen schon in der Range. Viel wichtiger, das haben wir letztes Mal ausführlich besprochen, warum das gar nicht so wichtig ist, was die EZB macht. Ja, für uns sind ja viel wichtiger, was die langfristigen Zinsen machen. Da waren wir letztes Mal bei 3,56 im 10-Jahres-Bereich. Ich habe gesagt, 3,5% mit einer Schwankungsbreite, vielleicht bis nach 4 oben, nach unten, bis zur 3 sicherlich nicht. Und ja, Stand heute sind wir bei 3,6%. Also es ist absolut perfekt, ist genau eingetreten, dieser Korridor exakt innerhalb der Erwartungswerte.
Genau, also es war mal auf 3,7 zwischendrin, es war mal auf 3,4, aber ehrlich gesagt, daran sollte man sich, glaube ich, auch nicht so genau dann aufhängen, was du im Prinzip gesagt hast letztes Mal. Du gehst davon aus, dass das ein stabiles Zinsumfeld ist, so investierst du. Du bist auch davon ausgegangen, dass die variablen Zinsen nicht deutlich nach oben gehen, was wichtig ist für die ein oder andere Investition. Du kaufst oft gerne und fängst mal an mit variabler Finanzierung, ne?
Richtig, genau. Ist auch gleich bei dem Beispielobjekt, was wir haben, ist es auch wieder so. Aber da wirklich nochmal Disclaimer. Wir haben es letztes Mal schon deutlich gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal wieder sagen. Ich empfehle grundsätzlich nicht variable Zinsen oder kurzfristige Zinsbindungen. Das muss immer eine spezielle Upside haben. Also nicht Spekulationscharakter nach dem Motto, ah, die werden schon fallen und dadurch wird mein Deal besser oder im schlimmsten Fall sogar erst gut, wenn die Zinsen fallen. Sondern das muss eine ganz andere Upside haben, wie zum Beispiel hohe Nachfinanzierungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten oder Ähnliches. Und dann gehe ich das Risiko bewusst ein und sage auch sehr, sehr deutlich, in der Zeit, wo die Zinsen so doll gestiegen sind, hatte ich auch einige Finanzierungen, die mir wirklich weh getan haben. Ja, als Bestandshalter kannst du das aushalten, weil du halt genug Masse dann aufgebaut hast. Aber das kann natürlich auch mal in eine andere Richtung laufen.
Ich möchte noch in der Rückschau einen Punkt unterbringen, weil das war auf dem Festival auch diskutiert. Der Jürgen Schick hatte das auf dem Chart, also der hat auch das Interzinschart sich angeschaut für Baufinanzierung und da sind die Linien dann drin, 5-Jahres-Kondition, 10-Jahres-, 15-Jahres-Kondition. Was man sieht ist, dass vor 6 Monaten die sehr nah beieinander waren, diese Linien, teilweise quasi übereinander sich also verändert haben, inverse Zinsstruktur. Ja. Und so ab März gehen die auseinander und man hat so ein bisschen das, was man eigentlich als normal bezeichnen würde und erwarten würde, dass ich einfach ein bisschen besseren Zinssatz bekomme, wenn ich nur 5 Jahre festschreibe, bei 10 Jahren dann einen kleinen Aufschlag von hier, was sind das so, ja, 0,1, 0,2 und dann nochmal 0,2 mehr, wenn ich dann 15 Jahre festschreiben will.
Genau.
Das ist eigentlich jetzt wieder normal, oder? Wie würdest du das kommentieren?
Ja, und das ist ja vor allem auch wenig. Ja, also ich komme aus einer Zeit, wie gesagt, seit 20 Jahren mache ich das. Mal abgesehen, damals 15 oder 20 Jahre wäre ein Exot gewesen bei der Bank, hätte aber Zinsaufschläge von 1% und mehr bedeutet da an der Stelle. Also für so wenig Aufpreis, 0,2, 0,25, statt einer 10, einer 15-Jahres-Festschreibung zu bekommen, das kann man sich wirklich überlegen. Vor allem als privater Investor habe ich ja dann immer sowieso das Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren, falls es doch anders ausgeht. Also es ist wie eine kleine Versicherung. Und dieses Zinsszenario, das, was ich auch letztes Mal gesagt habe, was du wiederholt hast, ist stabil. Wir haben ein super stabiles Szenario. Wir haben hier wenig Ungewissheiten aus meiner persönlichen Sicht. Das ist nicht allgemeingültig, aber in meinem Szenario bei Zinsen habe ich keine Ungewissheiten. Die nächsten Jahre möglicherweise, jetzt gucken wir erstmal auf die nächsten 6 Monate, vorbehaltlich des politischen Risikos und der Kriege, die irgendwo auf der Welt geführt werden. Aber ich kann ja nicht ständig nur mit Ängsten in meinem Szenario arbeiten. Ne? Und das ist absolut stabil. Und ich kann auf 5, auf 10, auf 15, ich kann auch variabel und auf 1 bis 3 meine Annahmen treffen und damit fest kalkulieren.
Ich formuliere es mal flapsig zu diesen Unterschieden. Ja? Wenn du jetzt sagst, die sind nah beieinander, kann man dann quasi sagen, naja gut, okay, wenn ich zur Bank gehe und sage, gib mir doch lieber 20 statt 10 Jahre fest, da sagt die Bank, ja gerne, so sinngemäß, so viel Aufschlag kriegst du nicht, weil wer sich die Zinsen so langfristig sichert, mein Gott, die sind ja jetzt eh schon relativ, also woher kommt das? Ne? Also, hat die Bank also eine Erwartung, dass die Zinsen eben nicht weiter steigen?
Ja, absolut. Also die Bank denkt sich ja auch diese Zinsen nicht aus, sondern es geht ja um Refinanzierungen am Markt. Und genau der ganze Markt, also nicht eine einzelne Bank, sondern der ganze Markt erwartet offensichtlich nicht, dass die Zinsen die nächsten Jahre vehement steigen werden. Und deshalb gibt es genau diese Struktur. Und wenn man sich das anguckt, 15 Jahre, jetzt könnte man milchmädchentechnisch sagen 0,25 Aufschlag. Das ist also das, wo die Bank erwartet, dass es die nächsten 15 Jahre vielleicht hinfedert an der Stelle. Ja, so einfach ist es nicht. Aber grundsätzlich sieht man, ja, das ist ein stabiles Zinsszenario. Die Bank erwartet keine Riesenausreißer nach oben, auch nicht wahrscheinlich nach unten, sondern in diesem Szenario bewegen wir uns und können stabil damit kalkulieren. Ja, weil sonst also wird die Bank ja auch ein Minusgeschäft machen. Die Bank ist jetzt auch nicht so solidarisch, dass sie sagt, ach komm, Marco, bist ein netter Kerl, ja, du kriegst für 0,2 Aufschlag, kriegst ein paar Jahre länger, vielleicht machen wir Minus damit, ja, aber du bist halt nett im Leben nicht. Ne? Die Bank kalkuliert da sehr genau, refinanziert sich am Markt, das heißt, die Marktmeinung ist genau das.
Ja, interessant, ne? Sind übrigens nicht mal 0,2, sondern wenn ich ganz genau hingucke, sind es 0,14.
Ja, immer das Vorsicht damit, und die individuelle Bank macht das Angebot, ne? Also jetzt nicht das zur Bank gehen und sagen,
nein, hier. Um Gottes Willen. Nur im Vergleich, weil ich jetzt gerade mit dem, was wir gerade besprochen haben, habe ich das Chart länger zurück mir angeguckt. Und wenn du quasi dann zu Zeiten gehst vor 2020, ungefähr um 2020 rum, wo die Zinsen unter 1% waren für 10 Jahre fest, da ist der Abstand dann 0,4. Also da sagt man dann schon klar, wenn du jetzt also diese krassen Zinsen haben willst, ne, für 20 Jahre fest, logischerweise, macht auch irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt, sagt die Bank, ist der Aufschlag halt schon höher. Mhm. Genau, okay.
Aber nochmal dieser krasse Fokus auf den Zinsen. Ich sag's ja auch gerne immer wieder. Ja.
Weg damit.
Fokussiert euch nicht auf die Zinsen. Ja. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Wenn ihr einen Deal habt und die Zinsen passen und ihr könnt euch die langfristig sichern, dann macht ihr das und dann kalkuliert ihr nicht, werden die Zinsen jetzt noch irgendwie fallen oder sowas. Dann kann man natürlich immer seine Worst-Case-Betrachtung machen, wie viel tilge ich innerhalb der nächsten 10 Jahre, was bedeutet das, wenn in 10 Jahren, wovon die Banken aktuell nicht ausgehen, aber was bedeutet es denn, wenn die Zinsen auf 6% steigen würden, kann ich das dann mit der Upside des Hauses und dem Restschuld tragen oder ähnlichem, also wirklich vernünftig und ordentlich da dran gehen. aber bitte nicht dieses Zinsspektakel machen und die Vision zu haben, dass ich durch Zinsgeschäfte noch irgendwie einen sinnvollen Zusatzertrag erzielen könnte. Bitte nicht, dafür sind Immobilien einfach zu cool und zu gewinnträchtig, um da noch eine zusätzliche Bandbreite aufmachen. Dann könnt ihr lieber Fremdwährungskredite nehmen, wovon ich auch dringend abrate, um Gottes Willen, aber das wäre dann noch die größere Spielvariante.
Ja, ja, genau. Also ich, ganz, ganz wichtiger Punkt finde ich auch, warum wir ja hier so viel über Zinsen reden, speziell seit 2022, ist, dass das erheblichen Einfluss darauf hat, wie ich mit Immobilien umgehen muss. Also wie ich sie ankaufen kann, wie ich sie verkaufen kann. Und da, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, genau, gut, ich finanziere mich jetzt kurzfristig, ich mache Immobilienhandel, der kauft die ein, die Zinsen gehen dann um 1% hoch, kann er möglicherweise überhaupt nichts mehr verkaufen und hat ein sehr großes Problem. Andersrum, was ist bei Buy and Hold, wenn Zinsen hochgehen, dann haben wir gesehen, sind die Mieten auch deutlich gestiegen und solche Zusammenhänge, um die geht's uns und nicht so sehr, dass wir quasi jetzt hier versuchen, Zinsprognosen deshalb aufzustellen, weil wir mit den Zinsen in irgendeiner Form spekulieren wollen.
Genau, ganz genau.
Okay, jetzt fangen wir mal an, diesmal mit dem Beispielobjekt. Okay. Wir machen es ja immer so, dass du irgendwas erzählst, was aus den letzten 6 Monaten passiert ist. Du bist halt so aktiv am Markt, mhm, dass ich es einfach gut finde, dass wir sagen, was tust du wirklich? Und jetzt haben wir ein bisschen was Größeres dabei. Kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen kleiner rechnen, weil es 4 Mehrfamilienhäuser sind. Man könnte sich vorstellen, man kauft nur eins. Aber darum geht es ehrlich gesagt nicht. Wir machen nachher wirklich konkret von dir abgeleitet daraus Einsteigertipps. Klar, dass nicht jeder so ein Objekt kaufen kann. Aber erzähl, was hast du da
genau gemacht? Also wenn ich das jetzt, es geht ja um ein System, um ein Prinzip, was ich hier mit meinen Beispielobjekten auch dort bringe. Und insofern kann sich auch jeder eine Null weniger, von mir aus auch eine Null mehr daran denken, an den Preisen und an den ganzen Sachen. Aber ich habe hier ein wunderschönes Objekt gekauft, was mich besonders freut, weil ich das allererste Mal hier in Bielefeld in meinem Stadtteil, wo ich wohne, etwas kaufen konnte. Das ist wirklich nicht so ganz einfach hier. Und dann von privat, wir haben es beim letzten Mal leicht angeteasert, wo ich noch gesagt habe, ich würde am liebsten das zeigen, kann ich aber noch nicht, wir waren noch nicht beim Notar, jetzt waren wir beim Notar, das Ganze ist im Fluss. Also es ist ja wirklich so ein Objekt so von Straße zu Straße, Baujahr 1929, das mag ich sehr gern, das hat ganz viele andere Herausforderungen, bestimmt auch kein Einsteigerprojekt, aber es sind eben 4 Häuser aneinander. Insofern, wenn ich jetzt von der Gesamtmasse spreche, dann könnt ihr immer denken, okay, man hätte auch eins vielleicht kaufen können, also durch 4, so das Ganze, weil sie relativ baugleich sind. Die Eckhäuser natürlich ein bisschen anders als die inneren. Ja, und Dachböden sind noch komplett ausbaubar. Das habe ich gar nicht berücksichtigt in der Kalkulation, sondern jetzt einfach mal die Basis. Bezahlt habe ich 2,6 Millionen Euro für 2128 Quadratmeter Wohnfläche. Beziehungsweise da ist eine 20 Quadratmeter eine Gewerbeeinheit so an der Ecke drin. Die vernachlässigen wir jetzt aber mal einfach. Das sind 37 Wohneinheiten. Und so, was habe ich damit vor? Die Ist-Miete lag, als ich es gekauft habe, bei 108.000 Euro. Jetzt kann man schon mal drüber stolpern gerade. Ne? 2,6 Millionen gibt er aus plus Nebenkosten ohne Makler. In dem Fall ausnahmsweise mal, ja, also 2,8 Millionen investiert. 108.000 Euro Miete hört sich nicht nach einem guten Deal an. Das ist auch gleichzeitig ein Learning. Viele fragen mich immer so, zu was für Faktoren kaufst du? Ja, Faktor wäre hier, glaube ich, 26 oder so. Da wird jeder sagen, was hast du denn da gemacht? Also dieses Faktoren, da halte ich auch nicht besonders viel von, weil die Frage ist ja, was kann ich damit tun? Und die Krux liegt hier bei dem Objekt daran, dass die Durchschnittsmiete in den Wohnungen bei 4,22 Euro pro Quadratmeter liegt. Die Ist-Miete, die ich dort an der Stelle erzielen kann, sind 12 Euro. Für eine renovierte Wohnung. Also die Upside ist enorm. So, warum habe ich trotzdem so viel dafür bezahlt? Ja, es war parallel auch leider auch ein Makler mit dabei, der eine Einschätzung gemacht hat. Sonst hätte ich es vielleicht noch einen Tacken günstiger bekommen. Aber ihr werdet gleich sehen, das war es mir trotzdem wert. Also es ist schon ein Marktpreis, den ich gekauft habe. Ist mir jetzt wichtig, obwohl ich es von privat gekauft habe, habe ich einen Marktpreis bezahlt, mit dem auch der Makler mehr oder weniger an den Markt gegangen wäre.
Darf ich kurz einmal rückfragen, weil du das gerade sagtest, Faktoren? Das ist ja spannend. Also man guckt jetzt vielleicht auch, ja, weiß nicht, der Einsteiger fortgeschritten, guckt auf den Portalen, sieht ein Objekt, rechnet einen Faktor aus, zu dem man das kauft und bewertet das irgendwie über den Faktor beziehungsweise die Mietrendite, was am Ende das Gleiche ist. Und jetzt kaufst du hier, du versuchst aber schon im Ankauf zu nutzen, klar, dass du sagst, hey, Moment mal, also Faktor 26, also krass, ne? Du versuchst schon irgendwie zu einem adäquaten Faktor anzukaufen, auf eben dieser niedrigen Ist-Miete, damit das Potenzial dir gehört.
Natürlich, absolut. War hier nicht möglich, aber natürlich wäre ich um die Ecke gekommen, in meinem normalen Akquiseprozess zu sagen, wir haben hier in Bielefeld einen Faktor für Wohnen, ja, 14, 15 hätte ich vielleicht mal probiert und dann wäre der Kaufpreis ein ganz anderer gewesen. War hier schlicht und ergreifend nicht möglich. Aber deshalb auch dieser, also der nach außen in der Akquise, der Fokus natürlich auf den Faktor als Begründung, aber nach innen bitte das Potenzial natürlich mit begutachten. Und mit ermöglichen. So, 4,22 Euro, also man sieht, jetzt kennen nicht alle Bielefeld, aber als gute B-Stadt, ich sage ja immer, das können wir hoffentlich als B-Stadt einsortieren mit Uni und allem, dürfte relativ klar sein, die Lage ist auch gut. Es steht zwischen, also quasi zwischen Miele und Dr. Wolf. Dr. Wolf, wer es nicht kennt, Alpecin, ne, so ist also schon auch eine sehr, sehr große Firma. Und Miele, ja gut, das kennen wahrscheinlich die meisten. Das heißt, ich werde da null Leerstand haben. Es wohnt nicht ein einziger Mitarbeiter von links und rechts da im Haus. Das wollten die vorher irgendwie immer nicht. Und da behaupte ich mal, die Quote wird sehr, sehr hoch sein, wenn ich da nur mal ans schwarze Brett hänge, ja, Wohnung gegenüber zu vermieten. Gut. Und die Wohnungen sind auch jetzt nicht alle in einem super Zustand. Teilweise gar nicht so schlecht, aber Bäder und Ähnliches ist zu machen. Also jetzt erstmal weiter. 4,22 Euro. Was muss ich an dem Haus noch machen? Es gibt Dinge, die ich machen muss. Die oberste Geschossdecke ist nicht gedämmt. Das ist tatsächlich auch ein Verstoß gegen das GEG. Wird jetzt nicht geahndet, weil da kommt ja keiner, der Dachböden besucht. Aber das muss ich natürlich machen. Da gibt es auch Förderungen für. Ich habe mit einem Energieberater direkt das ganze Haus aufgenommen. Da kriege ich 15+5%, also 20% der Maßnahme gefördert. Und was ich machen muss, es gibt 36 Gasetagenthermen, die mehr oder weniger alle überaltert sind. So, und Marco hat zu Recht, habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, aber ich habe es ja gesehen, gerade mit den Augen gerollt, mehr oder weniger, weil er gleich hochgerechnet hat, oh mein Gott, was kosten 36 Gasetagenthermen? Ja, sagen wir mal nur 5.000 Euro, das wäre echt günstig, aber gut, bei 36 kriegt man vielleicht das Ganze hin, das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, weil das mache ich nicht. Denn ich wusste von der Wärmeplanung, dass die Fernwärme bis 40 Meter vors Haus gelegt wird. Und dann habe ich mit den Stadtwerken eben schon im Ankaufsprozess gesprochen. Die erste Antwort war, nein, Wärmeplanung steht, ne, 40 Meter vorm Haus ist Schluss quasi. Und konnte aber im Dialog und nicht, weil ich Markus Befort bin oder weil ich so rhetorisch irgendwie gut drauf bin, sondern einfach mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung, mit Beharrlichkeit und einer kleinen Eskalation an die Geschäftsleitung der Stadtwerke, ja, sagen konnte, 4 Häuser. Hey, ich biete euch 4 Häuser und ich zahl's ja, ja, diesen Anschluss. So, und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, ich zahle einen Zuschuss von 40.000 Euro Baukosten für diese 40 Meter. Gefühlt ist das alles, was ich bezahle, angeblich an Zuschuss. Und dann natürlich die Kosten im Haus. So, was habe ich jetzt, was muss ich tun? Also, Dämmung, oberste Geschossdecke minus die Förderung sind roundabout 50.000. Und Fernwärme habe ich mal kalkuliert, kriege ich natürlich auch Zuschuss für, habe ich mal kalkuliert insgesamt mit 250.000 Euro für das ganze Objekt mit Anschlusskosten. Plus minus wird das ungefähr hinhauen. So, also ich muss 300.000 Euro investieren.
Du machst dann die Stränge neu und legst da Leitungen durch das Haus. Das ist ja nötig dann, ne?
Ganz genau, Gott sei Dank. Gasetagenthermen sind ja immer kaminnah. Das ist ja der Vorteil des Ganzen. Ja, da ist ja selten, dass der ganze Schornstein oder der ganze Abgasstrang durch die Wohnung gelegt wird irgendwo hin, sondern oft sind die ja irgendwo in der Nähe vom Schornstein oder auch direkt daneben. Heißt auch, da kommt natürlich das die Heizungsrohre kommen da an. Insofern haben wir in fast allen Wohnungen den Vorteil, dass wir dann die Fernwärmestränge durch die Kamine legen können und dann die internen Übergabestellen in den Wohnungen da, wo jetzt die Gasetagenthermen sind. Das habe ich auch so noch nie gemacht. Ich habe natürlich einen Installateur, der mich dabei begleitet hat, der auch die ersten Kostenschätzungen gemacht hat, der Energieberater, der sich damit auskennt. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, um das Objekt auch energetisch in die Neuzeit zu holen. Das tut dem Energieausweis natürlich auch richtig, richtig gut und ist auch ein großer Vorteil für die Mieter. Ist aber auch ein Vorteil für mich, denn wir reden natürlich hier sowohl bei der Dämmung der obersten Geschossdecke als auch der Fernwärme um Modernisierungskosten, die ich umlegen kann mit 8%.
Wie viel hast du geschätzt? 250.000. Okay. Ich habe ein Referenzobjekt im Kopf. Da haben wir ähnlich viel bezahlt, inklusive aber quasi einer neuen Gaszentralheizung, aber für auch diese ganze Nummer im Haus. Das hatte 24 Parteien. aber nicht so praktisch. Also da war dann das Thema, ne, diese die Brandschutz, da wo die Leitungen durchgehen, war sehr, sehr aufwendig, musste man alles neu machen, dass das quasi funktioniert und so. Und deswegen habe ich gerade auch die Augenbrauen hochgezogen, ne? Weil ich so, wenn ich quasi höre, dass Etage, dann denke ich, okay, hoffentlich nicht umbauen müssen auf Zentral. Und aber ja, okay.
Ja, verstehe. Gut. Was dazu kommt, das habe ich jetzt in meinen Kosten nicht berücksichtigt, ist ja der Zuschuss, ne? 20% on top wieder, das habe ich quasi mir schon abgerechnet davon. Also mein Investment für Dämmung und die ganze Umstellung sind roundabout 300.000.
Ja.
So. Und dann durfte ich sofort, also im Zuge der langen Verhandlungen, sind 4 Wohnungen frei geworden. Während des Prozesses, als ich es gekauft habe, dann nochmal 2. Und 4 Wohnungen mache ich jetzt komplett. In 2 mache ich nur die Bäder, weil es ist so ein unterschiedlicher Zustand. Es sind nochmal roundabout 120.000. Also 420.000 Euro stecke ich direkt rein. Kommt auch jetzt nicht auf den Euro an. Es geht ja mehr um das Prinzip, was ich jetzt euch an diesem Objekt zeigen möchte. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt eine Menge Geld investiert und haben immer noch eine bescheidene Miete. Teil kann ich mit Modernisierungsumlagen machen, ein Teil kann ich natürlich auf Basis der gesetzlichen Möglichkeiten machen. Tatsächlich ist es hier so, ich greife das erste Mal auf einen externen Service für Sofagespräche zurück. Ja, mache das nicht selber, habe mich einmal dazu entschlossen, das zu tun. Die erste Runde ist durch, sehr vielversprechend. Und ich gehe jetzt davon aus, und das wird auch fest funktionieren, dass ich insgesamt über das Haus hinweg mit Neuvermietungen, die natürlich viel höher liegen, und mit allen Optimierungen auf 7,50 Euro im Schnitt komme, sodass das Haus immer noch eine hohe Upside hat, dass ich dann aber auf, ich habe es ausgerechnet, gut 190.000 Euro Mieteinnahmen komme. Und mit denen, ich will jetzt hier keinen Zahlensalat machen, ja, deshalb sage ich nur das Ergebnis, also mit dem, was ich kaufe, Nebenkosten und das, was ich reinstecken werde, zu den 7,50 Euro, bin ich dann bei rund 6% Rendite. Und damit läuft das Haus plus minus null durch und wird von den Mietern bezahlt. Doch, großer Nachteil, steckt immer noch viel Eigenkapital drin. Jetzt gucken wir auf die Finanzierungsseite, was hat die Bank denn eigentlich gemacht?
Ja? Darf ich ganz kurz eine Rückfrage dazu stellen? Weil ich habe gerade selber rumgespielt mit Miethöhen, die du irgendwann realisierst, weil wenn ist das Haus irgendwann...
Ja, kommt aber gleich. Nimm mir meine Pointe nicht vorweg. Bitte. Ich habe es natürlich hinten ausgerechnet. Was ist mit 12 Euro?
Ja.
So, was macht die Bankseite? Gucken wir erstmal dahin. Ja, die Bank hat gesagt, und das liegt jetzt nicht am Objekt, das liegt tatsächlich natürlich auch an einer gewissen Bonität, hat gesagt, wir geben dir eine 100% Finanzierung für 3 Jahre, obwohl die aktuellen Mieteinnahmen noch nicht einmal die Zinskosten decken. Und das ist eben, da bin ich der Bank auch sehr, sehr dankbar. Was musste ich dafür zusätzlich tun? Sie wollten eine Zusatzsicherheit haben. Ja, eine Bürgschaft, klar, ne, wollen sie immer haben in einer gewissen Höhe. Und sie wollten 250.000 Euro Cash auf dem Konto haben, was als Sicherheit abgetreten ist, was ich aber in das Objekt einsetzen darf. So, und da ich ja sowieso eine große Investmentstrategie habe, ist kein Problem, ja, habe ich denen das da hingelegt und setze von diesem Konto jetzt die ganzen Maßnahmen eben dort um. Ich bin dann aber noch nicht fertig. Also wenn ich an der Stelle bin, könnte ich schon überlegen, mal mit der Bank zu sprechen, hey, wie sieht's aus? Wollt ihr mir das Ganze jetzt nicht umfinanzieren? Und das ist ja immer das, was ich jetzt probiere. Dass wenn ich das optimiert habe und wenn ich sage, ich habe jetzt einen 6%er, jetzt rechnet es sich für die Bank und für mich, dass ich dann hingehe und sage, Kaufpreis, Nebenkosten und alles, was ich reingesteckt habe, möchte ich jetzt in eine langfristige Finanzierung umfinanzieren. Deshalb und nur deshalb gehe ich vorne kurzfristig rein. Nur deshalb, ja, weil die Upside so groß ist. Nicht, weil ich irgendwie spekuliere auf bessere Zinsen und weil ich im Moment natürlich wieder die Meinung habe, dass die Zinsen stabil sein werden und dass ich nicht irgendwie in eine Höhenrun da reinlaufe. Und das hat die Bank auch bereits signalisiert, die gleiche Bank wohlgemerkt, auch das ist nicht immer gegeben, dass sie das auf jeden Fall mitmachen wird.
Was würdest du tun in folgendem Fall? Weil der Stefan und ich waren auch mal so schlau, das auf diese Art und Weise zu tun für 25 Wohnungen in Bayern, haben wir gesagt, variabel und dann besparen wir noch einen Tilgungsträger, was sich als gut rausgestellt hat, aber genau zu dem Zeitpunkt, das war quasi genau kurz vor 2022 Zinserhöhung, wir haben dann da ein bisschen was an den Immobilien entwickelt und alles gut soweit, aber dann sind die variablen Zinsen hochgegangen, zusammen mit Roti, ja, immer wieder entschieden in WhatsApp, also so, das ist jetzt vielleicht noch nur kurzfristig und so. Und haben es dann, haben es dann zu spät realisiert, dass wir in einem neuen Zinsniveau angekommen sind, haben das dann festgeschrieben und das war halt überhaupt nicht mehr so gut. Du gehst dieses Risiko ein, weil du es nicht für dein ganzes Portfolio tust und weil du im Moment relativ stark glaubst, dass dein Szenario eintritt mit den Zinsen.
Ja, und lass es uns doch durchrechnen. Also machen wir dieses Risiko, gehen wir jetzt mal. Ich habe 2,6 Nebenkosten, 2,8, 420 rein, rund 3,2 Millionen. So. Und was nehmen wir jetzt für einen Zinssatz? Ich habe einen Taschenrechner parat. Was möchtest du in deinem Risikoszenario denn haben?
Ja, weiß ich nicht. Da ist das 2% hochgegangen. Jetzt sind die Zinsen bei 3,5, also 5,5.
Also auf 5,5.
Ja.
Okay, auf 5,5. Und was nehmen wir jetzt an Tilgung? Das wäre jetzt meine Größe. Ich kalkuliere tatsächlich oft mit 2% Tilgung. Das wäre jetzt das Erste, dass ich mit der Bank sprechen würde und sagen würde, müssen auf 1% runter. Weil der Tilgungsanteil ist ja trotzdem höher, weil ich ja auch immer die ersparten Zinsen habe. Das heißt, das brauche ich jetzt gar nicht zu rechnen. Ja? Statt 6% habe ich dann 6,5%. Das, was ich als Szenario habe, ich habe noch nie ein Szenario für ein Haus aufgestellt, was so eingetreten ist. Es war immer besser in der Realität.
Ja.
Also insofern, aber was würde ich tun, um jetzt einen ganz konkreten Hinweis zu geben? Ich würde eine zweite Runde Sofagespräche machen. Wahrscheinlich persönlich, um mich da hinzusetzen und zu sagen, es geht nicht, die Zinsen sind weggelaufen. Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir sitzen alle in einem Boot, mehr oder weniger. Sie wollen, dass ich das Haus behalte und nicht, dass ich jetzt irgendwie anfange, es aufzuteilen und abzuverkaufen. Das wäre ja jetzt auch eine Option, zu sagen, ich brauche einen schnelleren Exit aus dem Ganzen. Oder es auch insgesamt verkaufe an jemanden, der ungewiss vielleicht Kinder, Familien dort wohnen lassen möchte, also seine eigenen, oder es aufteilt und abverkauft. Und da würde ich tatsächlich sagen, sie wohnen hier immer noch sehr günstig. Wir müssen noch mal einen Euro hoch. Es nutzt alles nichts. Und ich glaube, bei den meisten würde mir das gelingen. Weil auch jetzt bei den Sofagesprächen kommt raus, eigentlich wissen die Leute, dass sie sehr, sehr günstig wohnen. Wir haben auch mit ChatGPT dieses Mal schnell ausgerechnet, wie lange wohnen die da schon, wie waren die Mieten und die Mietentwicklung, wie viele Zehntausende Euro haben die denn eigentlich die letzten Jahre gespart? Ist jetzt nicht so, dass die Leute da drauf gucken und sagen, ja krass, ich bin reich, ne? Aber es gibt schon so einen gewissen Gedankenprozess, was sie alles in der Vergangenheit gespart haben. Bei Zweien war es allerdings auch so, dass die sagen, ja super, dann verliere ich ja dieses Geld in der Zukunft, wenn ich hier zustimme. Auch eine interessante Sichtweise. Ja, genau. So, also wir sind jetzt bei diesem Szenario. Wir waren an der Stelle, ich habe die Maßnahmen gemacht, ich habe die ersten Wohnungen renoviert, ich habe das alles umgesetzt, ich bin quasi neutral. Ja, das trägt sich bei der Bank und ich habe aber mein Eigenkapital durch eine Umfinanzierung wieder komplett rausgeholt. Ich habe keinen Euro Eigenkapital da mehr drin. Und es trägt sich einfach vor sich hin. Das Ganze kann man jetzt in die Zukunft projizieren und sagen, sukzessive gehe ich ja auf meine 12 Euro. Wir wissen beide, ihr habt selber im letzten Podcast, war es, glaube ich, von euch gesagt mit Eberswalde oder so, dass ihr, als ihr mal die Pläne gemacht habt mit 9,50 Euro oder sowas kalkuliert hattet und jetzt vermietet ihr für 12 oder 13 Euro. Wenn ich jetzt mit 12 kalkuliere, dann werden das in den nächsten 10 Jahren ja möglicherweise auch 14, 15 oder 16 Euro werden. Aber ich bleibe jetzt bei 12. Ja? Und wenn ich das jetzt hochrechne, dann komme ich irgendwann mit 12 Euro auf über 300.000 Euro Mieteinnahmen. Und jetzt habe ich der Fairness halber gesagt, ich muss aber einen Teil der Wohnungen wahrscheinlich renovieren weiter, wenn die Leute ausziehen. Ja, also jetzt ist es so ein gemischter Zustand. Die Bäder muss ich auf jeden Fall machen. Da kommen nochmal 500.000 Euro rein. Und dann komme ich unterm Strich irgendwo auf einen 7,5 bis 8%, den ich dort habe. Oder auch umgerechnet ungefähr 5.500 Euro Überschuss pro Monat aus einem, in Klammern 4, also aus einem Projekt. 5.500 Euro Überschuss plus, und das wird oft vergessen, und deshalb möchte ich nochmal einen Fokus drauf legen, 80.000 Euro Tilgung pro Jahr. Das ist ja Vermögensschaffung, die ich da über die Mieter mache. Und jetzt machen wir einen Umkehrschluss. Ich habe dann in Summe, ich will jetzt nicht die ganzen Rechnungen, ja, in Summe, ich habe alles durchrenoviert, habe gemacht, getan, bin ich bei ungefähr zwischen 3,8 und 4 Millionen Euro, die ich so dann in das Objekt rein investiert habe. Ja, ist viel Geld, aber jetzt machen wir mal den Umkehrschluss bei 306.000 Euro Mieteinnahmen und ich würde es jetzt als 6% verkaufen. was ich nie tun würde. Nur als 6%, da würde ich es ja morgen verkauft bekommen, dann wären das 5 Millionen Euro. Das heißt, ich habe über 1 Million Euro Vermögen schon durch Wertsteigerung gebildet, plus die Tilgung, die ich jedes Jahr habe, plus, dass ich ja jetzt aktuell in diesem Szenario hinten, ich habe alles irgendwann vermietet, für 12 Euro auch noch 5.000 Euro Überschuss pro Monat habe. Und das alles mit einem Projekt. Und jetzt das Krasseste an dem, und deshalb liebe ich das ja so, wie ich es mache, was hatte ich daran zu tun an diesem Projekt? Ja, ich habe es, in diesem Fall habe ich wirklich viel zu tun gehabt, weil ich habe es von privat angekauft. Es kam über einen privaten Kontakt. Ich habe die Gespräche geführt. Ich habe die Besichtigungen gemacht. Ich habe tatsächlich sogar alle Wohnungen ausgemessen. Das war nicht so geplant. Ich wollte 3 Wohnungen ausmessen. Und vor Ort war dann Zugang zu allen Wohnungen möglich. Und dann habe ich schön mit Magic Plan, tolle App, ist noch nicht wirklich KI, aber so, auch so eine technische Möglichkeit, ne, mit Magic Plan alle Wohnungen vermessen. Und mein Architekt konnte auf der Basis dann auch die ganzen Pläne dort erstellen. Und das habe ich alles gemacht. Ich habe die Verhandlungen gemacht, bin zum Notar gegangen, habe die Finanzierung gemacht. Und jetzt habe ich danach, nach dem Kauf, die Strategie gemacht für das Haus. Jede Wohnung, die leer wird, wird renoviert und dann neu vermietet. Habe die Mietergespräche beauftragt, habe den Energieberater beauftragt. Und das war's. Das war mein Einsatz an diesem Haus. Denn alles andere habe ich ja extern geregelt. Das heißt, im Grunde genommen mit wirtschaftlichem Übergang habe ich eigentlich nichts mehr zu tun, außer zu gucken, wie sich das Objekt entwickelt und wie es in den Cashflow reinläuft. Und einmal die Umfinanzierung bei der Bank. Die werde ich machen.
Ja. Gratulation zum Objekt. Ja. Gratulation zu quasi dem System, was da jetzt aufgesetzt ist. Und das ist alles sehr, sehr cool, wenn man weiß, man schickt so einen Bob in die Bahn. Die Metapher hatten wir auch beim letzten Podcast, ne? Und der fährt dann da die Bahn runter und was das in ein paar Jahren für dich eben bedeutet. Und ich finde es immer am, also klar, Vermögen geschaffen, aber ich finde es am eindrucksvollsten, 5.500 Euro pro Monat, die da übrig bleiben. Ja. Das alleine ist ja schon, ne,
etwas. Mehr als man an Rente in Deutschland bekommen kann.
Ja,
deutlich Wahnsinn. Mehr. Also auch als Paar, ja, deutlich mehr. Jetzt kommen noch 2 Punkte hinzu. Jetzt wollen wir die nicht überreizen, aber die unsere aufmerksamen Hörer wissen, was damit gemeint ist. Restnutzungsdauer des Objektes, 12 Jahre.
Ja, Wahnsinn, ja.
Ja, also da fallen keine Steuern an die nächsten 10 Jahre. Locker nicht. Und du hast es eben schon genannt, Tilgungsträger. Wenn ich das umfinanziere, mache ich natürlich dann Tilgungsträger, ETF, um dann eben noch aus 2 Töpfen den Wertzuwachs zu generieren.
Ja, genau. Oder wie meine Eltern sagen würden, jetzt zockt er auch noch nebenbei an der Börse. Ja, du weißt, was ich meine. Also absolut.
Gott sei Dank mache ich das schon 20 Jahre und kann den Gegenbeweis führen in vielen abgeschlossenen Zyklen, ja, von 10 Jahren plus. Dass das kein Zocken ist.
Ja, genau. Sensationell. Und ich meine, wir wissen auch, wenn wir darüber reden, dass das so ein Objekt für 3 Millionen ist, dass man das auch sich da hinarbeiten muss, sowas machen zu können.
Absolut.
Und das geht logischerweise los, wenn ihr jetzt gerade zuhört und am Start und am Einstieg noch steht, mit einer ersten kleinen Wohnung.
Ja, so hat es bei mir auch angefangen. Die erste kleine Wohnung, natürlich. Ja.
Genau. Wir kommen gleich zu den Tipps, wie man da jetzt gut starten kann. Jetzt gehört es aber in diesem Podcast, dass wir einmal darüber sprechen, wie es denn so mit deinen Bankern läuft und wie es denn so mit deinen Maklern läuft, von denen du quasi die Deals bekommst.
Gerne.
Wie fühlen sich die Banker, wie fühlen sich die Gespräche mit deinen Bankern aktuell an?
Ja, gemischt. Die Banker fühlen sich gemischt. Meine Gespräche sind, muss ich echt sagen, sehr, sehr offen und zielführend. Denn einige Banken haben immer noch die Herausforderung, dass sie kaum Geschäfte machen können, weil sie irgendwelche Prüfungen hatten, Rückstand hatten, irgendetwas hatten. Die sagen das aber auch direkt. Ganz konkret, ich habe eine Bank, da habe ich einen Deal in Düsseldorf-Meerbusch angeboten. Super unkompliziert. 80% wollte ich haben als Ankauffinanzierung. Und die Bank sagt, das war jetzt im Juli, habe ich den angeboten. Und die Bank sagt, ja, aber dieses Jahr kriegst du kein Geld mehr von uns. Wo ich dann sage, okay, danke fürs Bescheid sagen, ja, das kommt dann nicht in Frage. Und er sagt dann nächstes Jahr gerne wieder, das hat nichts mit dir zu tun, das hat nichts mit Meerbusch zu tun, sondern ne, geht halt nicht bei uns. Das habe ich bei einer anderen Bank auch. Ich habe aber auf der anderen Seite dann eben auch Banken, die richtig Bock drauf haben. Wichtig ist wirklich, dieses offene Gespräch zu führen und ganz klar zu sagen, ich habe hier ein Projekt, das ist die Kaufpreisfälligkeit, kriegen wir das hin? Also gar nicht mal so sehr schon anzukommen, wollen Sie das überhaupt machen? Das ist für mich tatsächlich inzwischen die zweite Frage, wollen Sie das machen? Die erste Frage ist immer, kriegen wir das zeitlich überhaupt bei Ihnen hin? Oder spricht da was gegen? Weil dann brauchen wir nicht in die Diskussion gehen, dann dürfen wir beide wertschätzen mit unserer Zeit umgehen, dann gehe ich halt woanders hin. Und es gibt Banken, die kriegen das hin. Es gibt Banken, die sagen, guck, das ist ein schönes Projekt, das priorisiere ich. Oder auch, wenn man jetzt eine Wohnung kaufen würde, das weiß ich von vielen Teilnehmern, Standardgeschäft, das kriegen wir immer mit durchgeschoben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das klappt dann dreimal und beim vierten Mal ist man über einer gewissen Grenze und sollte diese Fragen stellen. Ja, kriegen wir das denn alles dann eben zeitnah hin? Also die Banker sehen jetzt mal in Anführungsstrichen der Realität ins Auge, wie funktioniert das denn jetzt im Hause? Die Nachfrage ist gut, das heißt, viele kommen und wollen Kredite haben. Ja, die Anforderungen sind weiterhin explizit mit den ganzen Unterlagen, auch die Unterlagen der Häuser. Ich warte jetzt gerade zum Beispiel bei diesem Objekt in Meerbusch seit Wochen auf den Energieausweis. Übernächste Woche ist Beurkundung und die Bank sagt, wir können nicht weiterarbeiten. Es geht, wir brauchen einfach diesen Energieausweis und der kommt und kommt und kommt nicht. Wollten schon selber zwischendurch machen. Also das ist dann wirklich, die Bank hat eine Checkliste und die muss abgearbeitet werden. Und wenn das alles da ist, funktioniert das. Da ist die aber explizit. Und das A und O ist weiterhin eben offenes Gespräch mit der Bank und selber super vorbereitet zu sein. Nicht nur die Unterlagen vom Haus, auch die eigenen Unterlagen, auch die ganzen, wer jetzt schon GmbHs oder Ähnliches hat, die Bilanzen, die BWAs, aber auch im Privaten, die Einkommensteuererklärung. Der Bescheid aus 21 reicht halt nicht bei der Bank. Die möchte dann schon ein bisschen was Aktuelleres dort sehen. Also da auch wirklich explizit vorbereitet zu sein, dann funktioniert das Gespräch mit der Bank super. Ich habe eine ganz neue Bank aufgetan in Düsseldorf, die, das sorgt jetzt wieder für zig Rückfragen, aber egal, ja, die mir dann tatsächlich gesagt hat, nu, wir haben voll Bock auf Geschäft. Unter den und den Prämissen finanzieren wir die hier in und um Düsseldorf alles bis erstmal so und so viele Millionen. Das ist jetzt Firmenkundengeschäft und natürlich, klar, auch da wieder, das ist nicht die erste Wohnung, ja, aber das ist eben dieses offene, so, die Bank hat Bock drauf, sie sagt, ich kann, ich möchte und hat mir gleichzeitig gesagt dann immer 2,5 bis 3 Monate Bearbeitungszeit. Sieh zu, dass du das berücksichtigst und natürlich, wir brauchen die ganzen Unterlagen und alles. So, und das kann man ja jetzt im Ergebnis lösen im Kaufvertrag, wenn ich weiß, dass die Banken so lange brauchen. Dann kann ich darauf ja entsprechend eingehen. So, bei den Maklern, falls du jetzt nicht dazwischen möchtest.
Nee, ich wollte nur Summary, und das war wirklich, das ist wirklich das Thema Bearbeitungszeiten, ist einfach wirklich ein Thema geworden. Ja. Aber überall gehört auch auf dem Festival. Ja.
Aber das ist ein Vorteil. Ne? Also nochmal, ich will da überhaupt keine negative Note reintun, ich will da eine extrem positive reintun. Wir haben auch schon das eine oder andere Mal, einige kennen ja auch meine Akquiseautobahn und es gibt da so einen kompletten Rückgewinnungsprozess von Projekten. Da kommt regelmäßig was raus, da kommen wir nachher bei Akquise noch drauf. Und meistens, weil die Banken jetzt eben so lange Bearbeitungszeiten haben und das als Leistungsstörung beim Verkäufer wahrgenommen wird und auch beim Makler, um jetzt den Schwenk zum Makler dahin zu bekommen. Ja, wie fühlt der Makler sich im Markt? Der Makler sieht, es ist rege Nachfrage da. Der Makler sieht auch, es gibt genug Objekte zum Verkaufen. Also der Markt an sich funktioniert super gut. Es gibt zahlreiche Dinge, die du kaufen kannst und es gibt zahlreiche Leute, die verkaufen können und es gibt zahlreiche Leute, die kaufen wollen. Also wunderbar funktionierender Markt. Das hatten wir ja auch die letzten Jahre schon anders mit Ungleichgewichten. Die Waage, würde ich sagen, ist extrem ausgeglichen. Und jetzt kommt, ich war gerade gestern noch bei einer Besichtigung mit meiner Tochter, die auch ihr erstes Haus kaufen möchte mit 20, was ich natürlich sehr unterstütze. Und gut, mit meiner Hilfe natürlich auch, klar. Ne? Aber da finde ich super, dass der Gedanke da eben auch schon da ist. Und dann habe ich mit dem Verkäufer gesprochen. Ja, wie sieht es denn aus? Ja, wie viel Nachfrage ist denn da? Und da sagt er, 80% Besichtigungstouristen. Ja, da fragt der Verkäufer, die auch waren sie denn schon bei der Bank, können sie das überhaupt? So, nee, nee, da gehe ich hin, das ist alles bestimmt gar kein Problem. Also viele Leute, die überhaupt nicht drauf vorbereitet sind. Und das höre ich eben auch viel von Maklern, selbst Leute, die sagen, ja, ich war bei der Bank, selbst Leute, die mit einer Finanzierungsbestätigung vom Vermittler bekommen. Das ist ja keine wirkliche Finanzierungsbestätigung, sondern nur so eine allgemeine Bestätigung, eine weiche, sagen wir mal, Finanzierungsbestätigung. Das klappt dann hinten dran nicht oder schlechter. Also, dass viele Makler die schon so ein bisschen nach hinten schieben. Das heißt, der Makler, wenn man den Impuls fühlt, sagt er, es gibt Leute, die kommen, die sind super vorbereitet, die haben eine Finanzierungsbestätigung oder keinen Zweifel, dass sie es eben finanzieren können und die kriegen den Vorrang vor anderen. Dann entscheidet möglicherweise noch nicht einmal der beste Preis, sondern einfach auch der, der es dann hinterher eben machen kann, weil viele Makler inzwischen schon die Erfahrung gemacht haben, sie haben eine Zusage, sie haben das Objekt deaktiviert, sie haben den Leuten abgesagt, vielleicht sogar schon einen Notartermin beauftragt und dann platzt das Ding nach hinten raus. Die Erfahrung haben viele Makler gemacht und da sind sie natürlich jetzt vorsichtig und genau da ist unsere große Tür, ja, oder wir haben immer mal vom Fenster gesprochen, Fenster der Gelegenheiten, was auf. Das ist, würde ich sagen, aktuell das Fenster der Gelegenheiten, dass ein Großteil des Marktes, der Käufer, nicht adäquat vorbereitet ist auf das, was sie erwartet und dass wir da genau in diese Bresche reinspringen können bei einem super funktionierenden Markt draußen.
Ja, also das war auch wirklich Tenor auf dem Festival, diese Ausgeglichenheit des Marktes. Ich habe es dann ein paar Mal so formuliert, wenn ein Markt eben ausgeglichen ist, also Käufer und Verkäufer begegnen sich grundsätzlich auf Augenhöhe, dann ist nochmal offensichtlicher, dass zu dieser Zeit gute Deals gemacht werden, schlechte Deals und mittlere Deals. Und ob man selber die guten Deals macht, hängt davon ab, wie professionell man sich eben aufstellt in der Akquise oder eben auch mit den Banken und da vorbereitet ist, was einen großen Unterschied macht. Ne? Möchtest du mal ein bisschen noch über Akquise sprechen? Also speziell jetzt, ne, wie geht's den Verkäufern und wie reagierst du darauf mit deinem Akquisesystem?
Ja, gerne. Also meine automatisierte Akquise, wir haben letztes Mal schon gesagt, so es kommt ein bisschen mehr die persönliche Note rein, weil einfach nicht mehr diese extremen Unterschiede da sind, dass ich einfach sagen kann, hier, wir bieten 50% und wer zuckt, ja, da gehen wir dann zur Besichtigung. Das hat beim letzten Mal schon nicht mehr so funktioniert. Sondern die persönliche Note, und da spielt es jetzt tatsächlich wieder eine Rolle, dass es auch echte Akquisiteure sind. Und nicht einfach eine KI, die alles da raushaut, was vielleicht für die Zukunft mal funktionieren kann im Moment, aber leider noch nicht, kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, sondern die mit Fingerspitzengefühl rangehen, die natürlich weiter nach diesem System arbeiten und hunderte von Angeboten raushauen. Immer noch nach dem Motto, so wie ich es auch mal in meinem allerersten Buch beschrieben habe, erstmal Exposé reicht uns auf Basis des Exposés, Kaufpreisangebot, wenn Kaufpreisangebot halbwegs akzeptiert wird, dann Besichtigung und Richtung Notar. Und auch da ist jetzt eben ganz klar diese Erkenntnis, ganz am Anfang schicken die schon die Nachweise mit, ja, wir können das kaufen. Wir sind vorbereitet. Hier ist entweder ein Eigenkapitalnachweis oder ein Finanzierungsnachweis des Ganzen. Und das bringt sie an der Menge vorbei in die VIP-Lane. Und genau deshalb machen wir im Moment viele Besichtigungen, versuchen dann eben dort natürlich die Exklusivität herzustellen, sagen, ja, pass auf, nehmen wir, ne, wir gucken uns jetzt nochmal die Unterlagen an. Idealerweise sollte der Makler dann deaktivieren und allen absagen. Das klappt jetzt nicht immer, das wäre jetzt die Königsdisziplin. Und das ist im Moment die Strategie und Herangehensweise. Heißt aber trotzdem, dass wir weiterhin oben, ich habe geguckt, im letzten Quartal waren es tatsächlich etwas unter 1.000, ja, waren über 900 Angebote oder diese Angebotsschreiben, die wir dann rausgeschickt haben. Und zwischendurch haben sich die Quoten jetzt ein bisschen verändert, die zurückkommen. Also es sind viel weniger zurückgekommen, die darauf angesprungen sind. Von diesen wenigen, die zurückgekommen sind, haben wir dann aber eine viel höhere Quote, wo wir unten eben uns durchsetzen konnten. Das heißt, unterm Strich, unten drunter, ist die Zahl identisch geblieben. Wir haben immer um die 30 Objekte, die wir generell kaufen könnten, aber nicht tun, weil es sind viel zu viele. Und es bleiben dann immer so 6 plus minus richtig, richtig gute Deals, wo wir sagen, die sind jetzt so gut, die müssen wir kaufen. Aber auch die anderen 24 wären grundsätzlich ordentliche Deals gewesen, die wir dann entweder auf die Akquisiteure oder ihre Family and Friends und so verteilen.
Bin immer wieder beeindruckt, ne? Also auch da ist es vollkommen klar, dass nicht jeder so ein System aufsetzen kann und 900 Angebotsschreiben rausschicken kann in ein paar Monaten. Aber es ist Wahnsinn. Man kann, glaube ich, ganz viel mitnehmen und daraus lernen, wie das eben funktioniert, an diese guten Deals am Ende ranzukommen. Da ist nichts Magic dran, sondern das ist vor allem sehr diszipliniertes und strukturiertes Arbeiten in der Akquise. Das kann man auch in einem deutlich kleineren Maßstab machen. Es hört sich viel mehr schon so an, wie das mal war. Ne? Also du musst dich jetzt schon wieder durchsetzen. Mhm. Du musst schon wieder verbindlich auftreten, schnell sein. Das ist ja. Und wie sind denn die Verhandlungsspielräume? Also ist ein guter Deal jetzt schon gut eingepreist, wenn er irgendwo aufpoppt oder wenn du quasi das Exposé das erste Mal siehst? oder ist das noch komplett durchmischt? Manche sind gut eingepreist und dann weiß man schon, ah, da lohnt sich's von vornherein. Bei anderen, die sind vielleicht extrem teuer, aber du weißt, ich kann noch verhandeln. Wie ist das im Moment?
Es ist generell gut durchgemischt. Jetzt, wo du sagst, das klingt wie früher, also darfst nie vergessen, ich komme aus einer Zeit, wo ich das System erfunden habe, wo die Akquisiteure den Auftrag hatten, 10 Besichtigungen am Tag zu machen. Weil sie es fast nicht, weil du musstest auf eine Besichtigung, um irgendwie überhaupt auch nur eine Chance eines Zuschlags zu bekommen. Da sind wir bei weitem nicht wieder. Also das ganze Geschäft ist schon super entspannt. Und den Punkt der Schnelligkeit, den würde ich tatsächlich nochmal rausnehmen. Schnell musst du nicht sein. Das, du musst präzise sein, du musst verbindlich sein. Okay, aber super schnell musst du nicht sein. Also auch wer jetzt einen ganz normalen Job hat und sagt, tagsüber kann ich nicht telefonieren oder nicht reagieren, der verpasst jetzt nicht die geilsten Deals. Überhaupt nicht. Ich habe mit ein paar Teilnehmern das Minimalkonzept durchgesprochen, irgendwie so mit 3 Zeitinseln in der Woche. Und selbst damit kriegst du sukzessive Deals raus mit unter 3 Stunden, deutlich unter 3 Stunden pro Woche, die du dich um das Ganze kümmerst. Und da eben auch, wo du sagtest, nicht jeder kann so ein System nachbauen. Erstmal doch, kann jeder, ja. Und es muss ja nicht mit zig Akquisiteuren oder so passieren. Wichtig ist ja nur, dass du überhaupt ein System hast. Auf der letzten 10x Mastermind auf Mallorca hatten wir jemanden, der kauft einmal im Quartal ein Reihenhaus und renoviert das, ne, und geht das raus. Und der baut das ganze Ding jetzt nach und sagt mit diesem Ding, und ihm, vielleicht einem Akquisiteur, aber generell immer noch ihm, wird er es schaffen, ein Reihenhaus im Monat zu kaufen und abzuwickeln, weil es einfach dann ein System ist. Es ist einfach ein Prinzip, nach dem du agierst. Ja, Disziplin schlägt Motivation, sage ich auch immer. Ja, du hast etwas, danach handle ich jetzt, das mache ich. Und dann führt das auch zwangsläufig zum Erfolg. Also liebe den Prozess, vergiss erstmal das Ergebnis, liebe den Prozess. Wenn aus dem Prozess unten nichts rauskommt, dann ist der Prozess doof, dann musst du den überarbeiten. Ja, aber wenn du dich nur auf den Prozess konzentrierst, dann wird unten was rauskommen. Deshalb möchte ich es ein bisschen so allgemeiner halten und nicht, das ist Magic, hast du selbst gesagt, ist es nicht. Das ist auch keine Rocket Science, das ist einfach Disziplin. Ja, und einmal strukturiert durch diese Prozesse dann eben nachzudenken, ja, oder sie beigebracht zu bekommen. So, jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen, die du gestellt hast.
Nee, das war zum Akquisesystem. Ne? Lass uns das jetzt gleich weiter übertragen auf den Buy and Hold und auf der anderen Seite den Fix and Flip. Einsteiger oder gerne auch ein bisschen fortgeschritten, jetzt vielleicht noch nicht in der Lage, 3 Millionen Objekte zu kaufen, aber wie komme ich jetzt gerade, ganz klassisch, ne? Nochmal, Immocation ist entstanden vor knapp 10 Jahren und da haben wir gesagt, kauf eine Wohnung, die sich von selbst abzahlt für die Altersvorsorge. Das ist mal das Allerwichtigste und das sollte jeder tun.
Ja.
Wie tue ich das 2026 erfolgreich?
Ja, also da können wir nochmal einen dicken roten Strich drunter machen und sagen, das ist immer noch ganz genauso und das ist jetzt auch problemlos wieder möglich. Ja, wir hatten Phasen, wo es wirklich schwierig war, an eine Wohnung dranzukommen zu einem ordentlichen Preis. Dafür waren die Zinsen dann sehr, sehr günstig und jetzt ist es möglich. Du machst ImmoScout auf, da waren wir vorhin, glaube ich, hängen geblieben. So, wie ist denn die Preisstruktur? Habe ich da schon super Deals oder wie sieht es damit aus? Du machst ImmoScout auf und findest, wenn ich jetzt hier in Bielefeld aufmache, ich habe selbst vor ein paar Wochen in Düsseldorf aufgemacht und habe vom Fleck weg 5 Angebote gefunden, wo ich gedacht habe, die kaufe ich zu dem Preis, der da steht, ja, kaufe ich die für Buy and Hold. Ja, und eins in Meerbusch ist es dann geworden, eins in Düsseldorf, da bin ich noch in leichten Verhandlungen zu. Da ist auch nicht riesig zu fahren, das brauchst du auch nicht. Natürlich muss ich handeln, immer das so aus Prinzip. Aber wenn ich jetzt Einsteiger wäre, und das war ich ja auch mal. Und damals war ich froh, wenn ich um 1.000 Euro irgendwie was verhandeln konnte. Dann habe ich mich richtig gut dabei gefühlt. Aber das Ding hat sich halt gerechnet. Ich habe die Wohnung gekauft. Aus heutiger Sicht würde ich es anders machen. Aus damaliger Sicht, ihr seht, wo ich jetzt bin. Ja, offensichtlich habe ich ja irgendwie alles richtig gemacht damals. Die ersten Deals sind nicht die besten. Und bitte nicht bis zum Schluss endverhandeln, sondern du guckst ins Internet, du siehst ein Objekt, wo du sagst, das rechnet sich, das geht. So, dann gehst du mit dem Wissen, was du bei uns lernst, hin und sagst, vielleicht gehe ich da aber auch in eine andere Art der Vermietung oder sehe Mieterhöhungspotenziale, wenn ich dies oder jenes ändere. Und dann hast du für die Zukunft natürlich ein super Objekt, was sich noch besser rechnen wird. Aber du hast nicht diese Wahnsinns-Einstiegshürden, die es mal vor Jahren gab, wo du dich wirklich durchsetzen musstest. Was du jetzt machen musst, du musst natürlich die guten von den weniger guten Objekten irgendwie lernen zu differenzieren, weil gut aussehen tun ja erstmal sehr, sehr viele. ja, im Nachgang, ob es dann auch wirklich gute waren. Da kommt eben das Wissen dann ins Spiel.
Okay, jetzt Immobilienhandel. Wer jetzt sagt, Fix and Flip, wow, hört sich gut an, gibt schnell Eigenkapital aufs Konto. Jetzt damit anfangen, eine gute Idee?
Das ist immer eine gute Idee. Warum soll ich denn eine dieser Sparten auslassen, ja, wenn ich mich im Immobilienbereich bewege? Der Immobilieninvestor ist ja so ein Multitier. Ja, der muss eigentlich grundsätzlich alles können. Und wenn ich auf ein Objekt drauf gucke, dann muss ich auch immer verschiedene Ideen haben. Jetzt gucken wir mal drauf und sagen, hey, ich brauche Eigenkapital. Ja, dann darf ich erst einen kurzen Zwischenloop machen. Eigenkapital ist nie eine begrenzende Größe. Ja, wenn ich kurz das Ding hier mal hochhalten darf, ne, wie man auch ohne Eigenkapital da weiter investieren kann, buy and hold und immer wieder Strategien haben kann, ohne ständig Fix und Flip machen zu müssen, gibt es zig Strategien. Aber Fix und Flip ist ja eine davon, also gehen wir da ruhig rein. Ich würde niemals ein Objekt kaufen, nur um es mit Gewinn abzuverkaufen. Niemals. Und ich warne dringend davor, das so zu tun, wenn es nicht einen Plan B mindestens gibt, es zu behalten. Und es so zu behalten, dass es sich rechnet und es so zu behalten, dass man Spaß daran hat. Also kauft niemals etwas, was ihr eigentlich nicht haben wollt und kauft niemals etwas, was sich im Zweifelsfall nicht im Bestand rechnen würde. Ich gehe es tatsächlich andersrum an. Und das würde ich jedem empfehlen. Ich kaufe Dinge, von denen ich überzeugt bin, die passen gut ins Portfolio, die rechnen sich sehr, sehr gut. Und dann kann es sein, dass ich die innerhalb kurzer Zeit relativ schnell und gut entwickle. Und dann habe ich eine ganz einfache Rechengröße. Vorsicht, ist meine Formel, ist jetzt nicht allgemeingültig, sondern ist dann die Markus-Formel. Wenn ich innerhalb von 10 Jahren meinen potenziellen Mietertrag zusammenrechne, meinen Mietüberschuss von diesem Objekt, was ich gut optimiert habe, und dem gegenüber setze, was bekomme ich denn, wenn ich es verkaufe? Und wenn ich das Doppelte von dem bekomme, was der Mietüberschuss links ist, wenn ich es jetzt verkaufe, dann darf es gehen. Dann ist das so. Dann ist das, das ist für mich Fix and Flip. Ja, Fix and Flip ist, hat immer so einen Hang zur Spekulation, finde ich. Deshalb sage ich auch lieber veredeln und veräußern. Du kaufst etwas für einen Bestand, weil du von einem Objekt überzeugt bist. Und dann guckst du und sagst, wenn es aber besonders gut läuft, mache ich was ganz Besonderes damit. Ich wollte gerade eine Metapher zum Dating machen, aber das geht blöd aus mit Fix und Flip hinten. Das passt irgendwie dann gar nicht. Das ist andersrum. Ja, du triffst dich mit jemandem, von dem du überzeugt bist, mit dem kann ich mein Leben verbringen. Und du, ja, lassen wir das. Dünnes Eis. Ja? Ihr habt alle verstanden, worum es geht. Also deshalb, Dinge zu kaufen, nur um sie zu verkaufen, niemals. Jetzt soll's. Zweiter Punkt, ich habe ja auch einen kompletten Immobilienhandel, ja, wo die Akquisiteure ankaufen, wo wir sagen, komm, das teilen wir auf, sind ja primär Mehrfamilienhäuser, aber auch mal einzelne Wohnungen dabei und dann verkaufen wir das und machen einen Riesengewinn. Ich habe auch einen sehr großen Co-Investment-Bereich, wo ich eben dann mit anderen zusammen, die an mich rantreten, wo ich den Eigenkapitalersatz dann bringe und wo wir diese Projekte machen. Aber es sind immer Projekte, immer, wo ich sage, kann das Ding auch im Bestand funktionieren? Die Zinsen gehen hoch, der Markt schmiert ab, es passiert sonst etwas, ja, wovon ich jetzt nicht ausgehe, sonst würde ich das ja nicht so machen. Was passiert jetzt mit diesem Projekt? So, wir nehmen als Beispiel, wir sprachen jetzt eben schon mal drüber, Meerbusch ist ein 10-Familienhaus, Plan ist tatsächlich Aufteilung, Abverkauf, aber das ist nicht mein Businessplan. Mein Businessplan sieht aus, wie kann ich das Ding, was kann ich mit den Mieten machen? Wie kann ich das Ding entwickeln? Was kann ich zusätzlich dran optimieren? Wie kann ich langfristig die Miete optimieren? Und da müssen überall Haken dran sein. Funktioniert im Bestand. In Meerbusch, Düsseldorf vielleicht ein bisschen anders als jetzt in Bielefeld, weil da bin ich durchaus bereit, mit niedrigeren Renditen reinzugehen, die ich dann entwickelt bekomme. So, und dann gibt's Plan B, der Abverkauf. Der sieht gut aus, wo ich sage, da kann man machen. Ja, also insofern, ich kaufe es, ich mache eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, ich mache wahrscheinlich auch eine Teilungserklärung, eine Aufteilung. Und wenn der Abverkauf dann funktioniert, großartig. Aber bitte auch nur für alle Einheiten. Ja? Aber das ist nicht der Plan. Der Plan ist, oder der Kalkulation ist erstmal, läuft das im Bestand? Und wir haben ja in der, wenn ich jetzt mal in Anführungsstrichen Krise sage, Krise nicht für Bestandshalter, sondern Immobilienkrise in dem Sinne, dass es vielen Projektentwicklern und so nicht gut ging, die genau so etwas halt machen, die nur Fix und Flip oder Projektentwicklung tun, ohne ein Grundeinkommen aus Miete zu haben, denen ging es halt nicht gut bei dem Zinsanstieg. Die haben gelitten. Da sind auch viele leider hops gegangen, was ich persönlich sehr, sehr bedauere. Wenn du aber so dran gehst, dass du sagst, ich kann dieses Objekt halten, und es rechnet sich in meinem Bestand, kann dir so etwas nicht passieren. Das ist also Risikomanagement. Und Risikomanagement verbunden mit Potenzialoptimierung, ja, wenn ich es besonders gut veredelt habe, darf ich es auch veräußern, wenn ich das möchte. Das ist für mich klassisches Fix and Flip, um jetzt bei dem Namen zu bleiben.
Ja, ganz tolle Antwort, weil das ist, glaube ich, auch, also finde ich sehr, 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 sehr wertvoll, weil es eben nicht dieses, okay, ich mache es Buy and Hold, ich mache es Fix and Flip, und Fix and Flip heißt per se, ich versuche so schnell wie es geht Eigenkapital zu generieren und mach jetzt nur das und überhebe mich dabei, sondern das ist eben eine Kombination, und die Leute, die es smart machen, machen es genauso, habe ich das Gefühl. Genau. Okay, jetzt kommen wir natürlich gleich zu deiner Prognose. Wie wir ja wissen, hat es gute Chancen, dass diese Prognose auch eintrifft. Deswegen ist die bestimmt sehr interessant. Vorher aber, auch traditionell für diesen Podcast hier, man kann sich auf die Immocation Masterclass bewerben. Und zwar nur wenige Tage lang. Jetzt gerade kann man das tun. Das ist unser Ausbildungsprogramm zum privaten Immobilieninvestor. Für jeden, der anfängt, aber auch für jeden, der fortgeschritten ist und solche Dinge vielleicht auch mal umsetzen will, wie sie der Markus tut. Vor allem der von Markus lernen will, aber auch von 19 anderen Coaches, die wir im Coaching-Team haben. Ich habe gerade schon gesagt, also ja, vor knapp 10 Jahren Immocation entstanden, wirklich damals mit der Idee, Education zu machen. Deswegen heißt es übrigens auch Immocation, weil wir glauben, dass Wissen den großen Unterschied macht. Logischerweise am Ende dann auch die praktische Umsetzung. Wir haben das perfekte Programm, darf ich wirklich so behaupten, dann gestrickt 2018, was seitdem arbeitet, mit vielen tausend Immobilieninvestoren schon gearbeitet hat, die wir in mühsamer Kleinarbeit eben mit diesem Coaching-Team von A nach B bringen, vollständig ausbilden, Webinare machen, eine Wissensdatenbank haben, wo du allen voran sehr viele Fragen beantwortest. Wir haben Workshops, wir haben eben Einzelcoachings mit so Leuten wie dem Markus. Wir haben natürlich dann auch mal aus Interesse versucht, immer mehr zu verstehen, naja, wie viel kommt denn da raus? Die Leute, die durch dieses Programm gehen, kaufen sie Immobilien, kaufen sie gut Immobilien? Das machen wir auch seit einigen Jahren, dass wir darüber versuchen, Buch zu führen, indem wir den Leuten anbieten, sie können sich sogenannte Deal Cards drucken lassen. Die kann man sich auf den Schreibtisch stellen von einem Immobiliendeal, auf den man vielleicht stolz war, den man gemacht hat im Rahmen der Masterclass. Ein paar davon haben wir uns kopiert nach Einverständnis der Leute und haben jetzt jüngst auf dem Immocation Festival eine ganze Messehalle mit diesen Kärtchen vollgehängt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, es waren irgendwas 500, irgendwas Millionen Euro gekaufte Immobilien in Summe. Ja, unfassbar. Ich bin einfach stolz drauf, was Immocation tut, was ihr vor allem voran, ja, die 20 Coaches mit den Teilnehmern seit Jahren tun. Das ist noch überhaupt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was da an Immobilien gekauft wird. Und wie wir es gerade gesagt haben, wir haben deshalb Immocation gegründet, weil jeder mindestens ein paar kleine Wohnungen zur Altersvorsorge kaufen sollte oder dann gerne davon träumen kann, eben mehr zu machen und Dinge in die Umsetzung bringen kann, wie Mehrfamilienhäuser kaufen, Fix and Flip ein Handelssystem und so schneller weiter wachsen kann und ganz andere Optionen im Leben bekommt. So, man kann sich darauf jetzt bewerben unter immocation.de/Masterclass, und zwar nur wenige Tage, weil wir eben die Leute sehr individuell betreuen, sind das kleine Durchgänge, die wir machen, und für die Masterclass 2026 vergeben wir jetzt die Plätze. immocation.de/Masterclass, da freuen wir uns sehr auf euch, und jetzt bin ich gespannt, wie die Prognose von Markus für die nächsten sechs, mit welchem Szenario er für die nächsten 6 Monate rechnet. Und bitte. Ja.
Danke dir vielmals. Heiteres Wetter, würde man so bei der Wettervorhersage sagen. Also fangen wir mal mit den Zinsschritten der EZB. Ich sagte ja eingangs schon, das hat gar nicht so riesengroße Auswirkungen. Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen auf die kurzfristigen Zinsen, aber auf die langfristigen tendenziell eher nicht. Ich erwarte tatsächlich bis zu unserer nächsten Aufnahme keine wesentlichen Zinsschritte. Es könnte vielleicht einer sein, wenn dann nach unten. Ja, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es einen geben wird, weil ich sehe jetzt gerade die Anzeichen nicht dafür. Also ich committe mich auf jeden Fall auch, es wird keine 2 geben. Ja, vielleicht einen, aber wahrscheinlich tendenziell eher keinen. Also eigentlich keinen Einfluss. Das können wir festnehmen. Egal, ob es jetzt 0 oder 1 Zinsschritt gibt, das hat keinen Einfluss auf unser Szenario der Zinsen. Im langfristigen Bereich, und das ist ja da, wo wir hinwollen, wir stehen gerade bei 3,6 und die Schwankungsbreite bleibt die gleiche. Die bleibt genauso im 10-Jahres-Bereich. 3,5% plus, bisschen nach oben, bisschen nach unten, 3,25 bis 3,75, klar, je nach Objektbonität und allem, ne, auch immer eine 4, irgendwas, vielleicht auch mal eine 3, irgendwas, aber wir haben eine weiterhin völlig stabile Grundlage für die Zinsen. Ich sehe keinen Grund, warum das irgendwie aus dem Ruder laufen sollte oder sich großartig ändern sollte. Das ist also absolut heiter bis sonnig.
Sehr gut. Was erwartest du an der Dealfront? Kommen gute Objekte rein in den nächsten 6 Monaten?
Es kommen jeden Tag gute Objekte rein. Also wir sind ja mittendrin. Das ist ich würde jetzt fast sagen, es war noch nie so einfach. Stimmt nicht ganz, weil direkt nach dem Zinsanstieg fand ich super einfach. Haben wir hier auch immer gesagt, jetzt ist die geilste Zeit zu kaufen. Kaum einer hat es uns geglaubt. Ihr habt gekauft, ich habe gekauft. Einige andere haben auch gekauft, weil du konntest unfassbar verhandeln, weil links und rechts stand halt keiner, der die Objekte haben wollte. Was für Preise damals. Und jetzt sind wir in einem Markt, wo es ausreichend Objekte für quasi jeden gibt und wo es natürlich Mitbewerber gibt, die auch mitbieten, die aber vielleicht nicht so gut vorbereitet sind. Also an der Dealfront, ich sehe absolutes Maximum der Möglichkeiten weiter für die nächsten Monate. Gibt auch sehr, sehr immer viele, die jetzt aus alten Zinsbindungen rauskommen, die altersbedingt jetzt verkaufen wollen, die sich zu Recht auch hier und da Sorgen machen und sagen, ich hatte jetzt eine coole Zeit mit meinen Immobilien, 10, 20, 30, 40 Jahre, ich möchte sie jetzt mal an den Markt geben, auch natürlich wegen energetischer oder politischer Dinge, und das sind alles Gelegenheiten, wo wir eben reingehen können mit Wissen, mit Strategie und uns nicht nur eine Altersvorsorge, sondern vielleicht sogar einen zweiten Einkommensstrom oder auch eine komplette Selbstständigkeit mit aufbauen können.
Also super spannend, tolles Szenario, kann man sich freuen auf die nächsten 6 Monate. Gebt Gas, nochmal gerne, wenn ihr wollt, mit uns, immocation.de/masterclass. Wenige Tage kann man sich noch bewerben. Und Markus, ich glaube, bei dir ist Zeit für den nächsten Salbei-Eiswürfel.
Ja, Geheimtipp, ja, von einer Teilnehmerin Cordelia. Danke dafür, offiziell auf diesem Wege. Ja, also Salbei-Tee einfrieren, Eiswürfel lutschen, großartig. So, und damit ist mein Vokabular für heute auch quasi erschöpft.
Vielen, vielen Dank, Markus, dass du dich da für uns durchgequält hast. War super spannend. Bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.